Viele Frauen setzen in den Wechseljahren auch auf TCM, also auf die traditionelle chinesische Medizin. Inwiefern hat diese einen anderen Zugang zum Thema Wechseljahre als die klassische westliche Medizin?
Ich würde sagen, weil sie einen Prozess darstellt, der nicht dann anfängt, wo man sagt, huch, jetzt wache ich auf und habe Menopause, sondern das kündigt sich lange an und dieser Prozess kann sehr gut begleitet werden von der TCM.
Und TCM heißt überhaupt?
Traditionell chinesische Medizin, und zwar sowohl die Akupunktur als auch die Kräutermedizin. Aber ich denke, da kommen wir noch dazu.
Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender.
Einen wunderschönen Nachmittag. Oder ist es bei euch gerade erst früh und ihr geht vielleicht gerade zu Fuß in die Arbeit und hört dabei Podcast. Wie, wann und wo auch immer ihr von wegen Pause hört. Ich freue mich sehr wie immer, dass ihr dabei seid. Vielleicht ja sogar zum ersten Mal, dann herzlich willkommen. Schön auch, wenn euch vielleicht jemand der Podcast weiterempfohlen hat. Ein paar Mal gab es ihn schon live. Und danach natürlich auch auf allen Podcast-Kanälen als Sonderedition zu hören. Und jedes Mal war dieses Live-Podcasten auch ein Austausch und ein Treffen sozusagen in der Community. Es kommen aber immer auch mehr Männer, die mit ihren Frauen dann kommen. Und ja, langsam wird's mit der Information über die Wechseljahre. Langsam, langsam. Ich kümmere mich hier ja um dieses Thema aus der unterschiedlichsten Sichtweise, Perspektiven. Ich habe mit Expertinnen über die Hormonersatztherapie genauso gesprochen wie mit einer Mentaltrainerin beispielsweise. Und heute geht es, wie ihr eingangs schon kurz gehört habt, eben um TCM, also traditionelle chinesische Medizin.
Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Veränderung gehört zum Leben, Balance auch. Omnibiotic Aktiv begleitet Frauen, wenn sich innen wie außen vieles bewegt. Erhältlich in deiner Apotheke. Christa, ich freue mich. Du hast gesagt, du hörst auch von wegen Pause. Da geht es auch um Zorn und Zuversicht über dir.
Ja, genau. Zorn und Zuversicht, das trifft mich privat. Ich bin mitten im Wechsel, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft mitten in einem Umbruch sind, mitten in einer Phase sind, wo sich einfach ganz viel verändert.
Da gibt es viele Themen, die spannend sind, die du auch mit Gästen besprichst. Mhm,
genau. Ich lade Gäste ein. Wir sprechen über Dinge wie Neugier, wir sprechen über Zuversicht, wir sprechen aber auch über so Dinge wie Selfcare. Und wann ist Selfcare Obsession? Es geht mir vor allem darum, ich möchte vom Zorn in die Zuversicht kommen. Den Zorn, den spüren wir ja alle täglich, oder? Aber wir sollen aktiv bleiben, wir wollen aktiv bleiben und deshalb ist die Zuversicht so wichtig.
Super spannende Themen für meine Hörerinnen auch. Große Schnittmenge mit den Wechseljahren. Wo gibt es deinen Podcast?
Im Grunde auf allen Streaming-Plattformen und einfach Zorn und Zuversicht suchen und dann sieht und hört man mich schon.
Ein Podcast für alle, die Zorn und Zuversicht wollen und brauchen und die gemeinsam auch die Welt verändern wollen.
Genau.
Und die Stimme, die ihr gehört habt, gehört der Frau, die mir gegenüber sitzt, Dr. Eve-Marie Wolkenstein. Ich sage jetzt mal, eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet. Wie schön, dass du da bist.
Danke dir.
Du bist Allgemeinmedizinerin, Ärztin genau. Für Allgemeinmedizin, also Hausärztin könnte man auch sagen. Hast in Österreich Medizin studiert, du bist aber auch absolute Spezialistin für Akupunktur. Da hast du einige Jahre auch am Ludwig-Boltzmann-Institut die Ambulanz für Akupunktur geleitet. Du unterrichtest genau. Das ja auch immer noch.
Ja.
Und du sprichst nicht nur Chinesisch, du hast auch in China…
Schlecht.
Beeindruckend. Du hast auch in China chinesische Medizin studiert. Das heißt, du bist quasi doppelt medizinisch ausgebildet.
Naja, das, also die chinesische Medizin, die ich in China gelernt habe, waren immer nur punktuell. Also ich habe dort nicht den 2 Jahre verbracht, sondern immer wieder sondern 3 Wochen da oder 3 Wochen dort. Ja.
Ein Schwerpunkt dabei ist auch die Ernährung, glaube ich, von dir in Zusammenhang mit der chinesischen Medizin.
Ja, habe auch ein Buch drüber geschrieben.
Du hast ein Buch darüber geschrieben, sag mir schnell den Titel.
Was ernährt uns wirklich?
Was ernährt uns wirklich? Da kommen wir dann sicher auf zu sprechen, weil Ernährung und so und Wechseljahre, das hat ja auch wahnsinnig viel miteinander
zu tun.
Ja, hat das. Ich möchte gerne zum Anfang zurückkehren, wo du so ganz kurz umrissen hast, was der andere Zugang jetzt aus Sicht der eben chinesischen Medizin, der TCM ist. Was ist denn das überhaupt für ein anderer Zugang zum menschlichen Körper?
Das ist eine, da könnte ich einen 3 Tage so
das denke ich mir.
Vortrag halten. Schau, die eine Seite ist die, ich fange anders an, ich fange jetzt westlich an. Mhm. Ja, ich fange an damit, du kennst das Wort Memento Mori aus der Philosophie, ja? Das heißt, diese Idee, dass du in dem Moment, wo du auf die Welt kommst, auch schon dich mit dem Tod oder mit deiner Vergänglichkeit befassen musst. Das ist eine Grundidee, die jetzt, ohne das so zu formulieren, die Chinesen sagen nicht Memento Mori, aber es ist die Idee, dass man sozusagen alles im Leben prozessuale Wege sind. Ja, und genauso schau, wir alle kennen das von pubertären Kindern. Ja? Mhm. Die wachen auch nicht auf in der Früh und sagen, so, jetzt bin ich in der Pubertät. Jetzt drehe ich es an, genau, Kippschalter. Ja. Sondern du merkst als Mutter, sie fangen an, irgendwie anders zu riechen. Ja, das fangen an, vielleicht ein paar Härchen zu sprießen und so weiter. Und die Pubertät ist eigentlich so eine Entwicklung hin zur Reproduktionsfähigkeit. Also es kommen die Hormone und du bist dann in der Lage, als quasi Erwachsener oder mehr oder weniger Erwachsener Mensch, in die Reproduktion zu gehen. Und die Menopause oder das Klimakterium ist genau dagegen.
Pubertät rückwärts, sagen manche.
Ja, die Pubertät rückwärts. Auch mit all diesen Phänomenen, die sich so auch schleichend beginnen, aber wir vielleicht nicht so den Fokus drauf haben. Ich glaube, dass man es bei anderen besser merkt, also sozusagen beim Kind. Und man weiß auch, das Kind ist jetzt 11, 12 und man erwartet die Pubertät. Und irgendwo erwartet man sie ab Mitte 40, erwartet man auch, dass die Hormone ein bisschen zurückgehen und so weiter. Aber es ist eben, glaube ich, nicht so, dass man den Prozess immer zuordnen kann, weil es so unterschiedliche Phänomene gibt, ja. Und der zweite Punkt, wo die Chinesen oder wo die chinesische Medizin fantastisch ist und so gut ergänzend zur Schulmedizin, finde ich, ja, weil ich habe immer gesagt, ich arbeite mit zwei Hirnhälften, eine ist sozusagen chinesische und die andere ist die schulmedizinische. Was mir gut gefällt an der chinesischen Medizin ist, dass man sozusagen in diesen Entwicklungen immer wieder sanft eingreift. Also es ist nicht so wie in der Schulmedizin, man sagt so, jetzt ist das Östrogen weniger und jetzt schieben wir Östrogen nach.
Also du meinst eine Hormonersatztherapie in dem Fall.
Ja, aber man sagt eben, das wird weniger, was kann man sozusagen unterstützend für den Körper machen. Also dass sozusagen das Gesamtsystem, das, was wir Physiologie nennen, also die Gesamtheit aller Körperprozesse, ja, so weit unterstützen, dass der Körper eben gut damit umgehen kann. Und da ist natürlich dieses Gesamtkonzept der chinesischen Medizin, wo du jetzt erwähnt hast, die Ernährung, ja, gehört da dazu. Es gehört die Entspannung, weil viele, wir wissen, dass das Östrogen, wenn es so quasi mangelt, auch im Gehirn, also bei den Neuronen, beim Nerven, sozusagen Mangel und damit ist man dann vielleicht Konzentrationsschwäche etc., pp., Schlafmangel, ja, kennen wir, dass wir sagen, okay, wir unterstützen das auch durch Entspannung, durch Meditation, durch Qigong, ja. Also wir haben so eine große Palette und ich glaube, das ist für Frauen oft das, was sie gerne haben, dass sie jetzt nicht nur sagen, so, du hast wenig Hormon, dann nimm das Hormon, was kein Tragik ist, ja. Also das stört uns als Kind in der chinesischen Medizin gar nicht, sondern wir haben einfach nur noch einen zweiten Zugang. Wir haben noch ein Asset mehr, dass wir sagen, pass ein bisschen auf bei dem oder iss vielleicht nicht zu sehr scharfe Sachen, weil wenn du energetisch eh schon Hitze hast und dauernd die Hitze aufsteigt, ja, dann macht Kaffee das noch mehr oder so. Ja.
Könnte man sagen, die chinesische Medizin geht gesamtheitlicher an den Körper heran?
Eines der Zugänge ist eigentlich, und das ist der Unterschied zum Westen, die chinesische Medizin interessiert eigentlich die Physis nicht, also das Haptische nicht, sondern das Energetische. Also wir sprechen immer davon, oder die Chinesen sagen, es geht ihnen um das Nichtsichtbare. Also bei ihnen beginnt der Baum an der Wurzel mit der Problematik. Sehen tust du aber sozusagen die Blätter, die dann gelb oder
die welk sind.
Die welk sind, ja. Also sie kümmern sich mehr um das Nichtsichtbare und dieses Nichtsichtbare ist eben das Energetische. Ja? Du kannst nicht sehen, weder im MR, dass du jetzt müde bist, mhm, ja, oder dass du eben super drauf bist. Ja, das ist nicht erkennbar und daher ist es denen auch wurscht, sondern sie schauen sich das über eben die Art und Weise, wie du sprichst, wie deine Haltung ist. Kommst du daher und schlappst auf dem letzten sozusagen Loch oder bist du aufrecht und hast du strahlende Augen, mhm, ja, und all diese Signale, die du halt sendest und auch selber verspürst, mhm, ja. Also das heißt, in dem Sinn würde ich sagen, das Tolle ist, du hast auf der schulmedizinischen Seite sozusagen diese ganzen Untersuchungsmethoden und kannst dann genau sagen, ja, das Progesteron ist zu wenig und substituierst das. Aber du kannst eben auf der anderen Seite sagen, na gut, aber diese Müdigkeit oder die Schlaflosigkeit oder diese innere Unruhe oder dieses Zickige, ja, dass man ja auch diese typischen Progesteronmangelgeschichten, ja, die du oder auch das Wasser einlagern oder, mhm, so, ja, dass man das Gefühl hat, die Finger sind bamstig oder so, ja, das kann man alles versuchen, dann sozusagen zusätzlich mit chinesischen Methoden, einerseits Akupunktur, und wer sich von Nadeln fürchtet, der kann sich auch nur Akupunkt massieren lassen, zum Beispiel auf den Meridianen oder selbst massieren.
Mhm. Ja? Bevor wir zu den eigenen Möglichkeiten der Therapie auch kommen, alle, die schon mal bei einer TCM-Ärztin waren, wissen ja auch, dass da die Diagnose einen anderen Weg nimmt. Das heißt, man kennt, dass der Puls gefühlt wird oder dass einem die Zunge angeschaut wird oder so. Jetzt bleiben wir bei den Wechseljahren. Merkt man das am Puls einer Frau?
Also ja, ja, aber der Puls ist jetzt nicht so, dass man wieder zuordnen kann, spezifisch, aha, das ist Wechseljahre. Mhm. Was man am Puls merkt und das sozusagen vom Gesamtkonzept, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so weit ausholen kann, ist es so, dass wir sozusagen die Reproduktion und das sozusagen das Kraftpaket, das wir in unserem Körper haben, wird chinesisch dem Wasserelement und damit den Blasen- und Nierenmeridian. Mhm. Die regieren quasi dieses ganze Unterleibsthema, mhm, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Und dieses Nierenthema, dieses Kraftpaket, kann man jetzt schulmedizinisch sagen, ist ja auch nicht weit hergeholt, weil wir haben ja die Nebennieren und die sind ja wirklich die Hormonproduzenten, Adrenalin, Cortisol, also alles das, was du brauchst als lebenswichtige, mhm, energetische Geschichten. Und dieses Energetische, das wird eben als Yang-Prinzip und das Feuchte und dieses ausleitende Harngeschichtel und so weiter, aber auch die Hormone gehören zum Yin-Prinzip. Mhm. Ja? Das heißt, die Nieren sind jetzt nicht gesehen als schulmedizinische Nieren, sondern sie sind das Symbol für diese Kraft, ja, die da in unserem Unterbauch steckt, ja, die einerseits Reproduktion ermöglicht und die uns aber auch in diesen Weg physiologisch, ja, des Alterns, wenn sozusagen immer weniger produziert wird und dann die Haut schlaff und das Bindegewebe und so weiter und wir halt nicht mehr ausschauen wie 35. Ja. Also all das steckt in diesem Potenzial drinnen und die Nierenenergie kannst du wieder sehr gut am Puls ertasten. Mhm. Ja. Und die kann ich mir anschauen, sozusagen, ob da jetzt die energetische Seite noch sozusagen auffangbar ist. Ja? Also ich kann ja zum Beispiel schauen, ob ich, wenn ich jetzt etwas zuführe oder wenn ich 2-3 Akupunkturpunkte steche, verändert sich positiv der Puls dann. Ja?
Also da gibt es entsprechende Akupunkturpunkte, genau, wo man da dann was, ja, verändern kann.
Genau, genau, genau.
Ist wahnsinnig faszinierend, wer das schon mal gemacht hat, dass man ja auch dann merkt, wenn ein Punkt mehr wehtut, dass das vielleicht dann korrespondiert zu irgendeinem Vorgang, der gerade nicht, ja, so funktioniert im Körper, ja, oder so, ne?
Genau, genau, genau.
Das heißt, wenn Frauen zu dir kommen und berichten über diese eh schon von dir angesprochenen klassischen Wechseljahr-Themen, welche Therapien machst du dann mit denen?
Ja, zuerst versuche ich einmal herauszufinden, was stört am meisten. Mhm. Ja? Weil Wechselprobleme sind ja unterschiedlich. Und es gibt Frauen, das, also es gibt ja die ganze Bandbreite. Es gibt Frauen, die sagen, ich habe gar nichts, ich spüre gar nichts. Ja, und andere sagen, sie haben seit 10 Jahren Schweißattacken. Also es gibt ja alles. Und ich versuche mal herauszuarbeiten, wo ist eigentlich der Schwerpunkt des Leidens. Ja? Weil die einen sagen, mich stört das nicht, wenn ich nicht einschlafe, irgendwann schlafe ich schon. Die anderen sagen, na, das ist mein Hauptproblem. Mhm. Ja? Kennst, das ist ja bei jedem anders.
Individuell.
Ja? Ja, sehr individuell, genau. Und das versuche ich herauszuarbeiten und dann schaue ich mir an, kann ich da energetisch in dieses System einwirken.
Also ja? Mit Akupunktur zum Beispiel.
Zum Beispiel mit Akupunktur, aber auch mit chinesischen Kräutern.
Das kennt ja. Man ja auch, wenn man schon mal war bei einer TCM-Behandlung, da werden wirklich Kräuter dann ganz spezifisch zusammengelegt.
Ja, weißt du, ich meine, darf ich dazu jetzt was
ja,
sagen, weil es so lustig ist? Jetzt gerade ist ja sehr in diese bioaktiven oder bioidenten Hormone. Mhm. Ja? Wenn ich mir anschaue, was da beschrieben ist, mhm. Ja, das haben wir schon in den 80er Jahren sozusagen in der chinesischen Medizin, mhm. Aber auch in der Homöopathie gemacht. Mhm. Ja? Also das sind ja alles Kräuter, die über Jahrtausende sowohl im asiatischen Raum, aber auch im Westen, ja, der Mönchspfeffer. Ja, oder es gibt ja diesen sibirische Rhabarber, ja. Das Rheum haben wir in der chinesischen Medizin immer, um das Qi der Niere zu stärken, ja, um dort Kraft hineinzubringen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also es ist nicht so, dass diese Hormonersatztherapie greift eigentlich auf das zurück, was alte traditionelles Kräuterwissen ist, mhm. Ja.
Mhm. Na gut, Kräuter können viel, das ist klar.
Mhm. Ja, viel, auch viel anrichten, wenn man sie falsch anwendet. Ja. Also das möchte ich nämlich wirklich bewusst mhm. dazu sagen, weil es heißt immer so, ist eh nur, ja, Kräuter, ist eh nur ein Tee. Wenn du den zu lange, selbst jeden Tee, wenn du den zu häufig und zu viel trinkst, kannst du praktisch in einen subtoxischen Bereich kommen.
Also du der musst kann dir auch wirklich schaden, mhm. wenn du es falsch
ja,
machst.
Ja, eben. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass nur die schulmedizinischen Tabletten irgendwie Nebenwirkungen haben, sondern mhm. auch die Kräuter, wenn du sie zu lange anwendest, können auch Nebenwirkungen mhm. produzieren, weil sie ja auch wirken. Ja, deshalb, wenn es nicht wirkt, kann es auch nicht nebenwirken.
Das ist einleuchtend. Das macht absolut Sinn. Du hast am Anfang schon erwähnt, auch dein Buch, was ernährt uns, wirklich auch das Thema Ernährung. Und das Thema Ernährung, glaube ich, ist eines, weiß ich jetzt nicht, ich will es nicht verallgemeinern, aber ich glaube, bis zu einem gewissen Alter beschäftigt man sich nicht so wahnsinnig mit dem Thema Ernährung, mhm. auch weil man Dinge einfach vertragt und weil es auch nicht so schnell anschlagt und weil man halt einfach isst. Ich habe schon das Gefühl, dass man ab einem gewissen Alter, auch weil der Körper möglicherweise auch sensibler wird, bestimmt, sich mit diesem Ernährungsthema mehr auseinandersetzt in dieser berühmten Lebensmitte, und da sind wir ja auch in der Phase der Wechseljahre. Das trifft ja Männer genauso wie Frauen. Wie wichtig ist der Anteil für eine gute Gesundheit die richtige Ernährung, deiner Meinung nach?
Also ich rede jetzt wieder chinesisch, mhm. ja?
Bitte nicht.
Also von der chinesischen Seite her. Für die Chinesen ist diese Lebensführung, ja, die sie Yangsheng nennen, ich habe das auch auf meiner Homepage, also die Kunst der Lebensführung oder das Leben nähren, mhm. ja, ist sozusagen eine ganz zentrale Bedeutung. Das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe mit diesem Prozessualen. Ja. Zu wissen, dass ich im Laufe meines Lebens gewisse zelluläre Abbauprozesse, Alterungsprozesse habe, ja, soll mich ja dazu anregen, schon vorzeitig dagegen etwas zu unternehmen. Also das, was im Grunde genommen, Prävention heißt, mhm. nicht? Also ich fange nicht erst dann an. Also eines meiner Lieblingssätze ist in dem ältesten Buch schriftlich niedergelegten der chinesischen Medizin.
Wie alt ist das?
350 vor Christus
oh,
in
ja.
etwa. Ja, da ist der erste Satz in diesem Buch: Wenn eine Erkrankung beginnt, ja, sie dann erst zu behandeln, ist so, wie wenn man beginnt, Waffen zu schmieden, obwohl der Krieg bereits ausgebrochen
also hat
ist.
Hat. Ja?
Ja? Hm? Und das heißt, man fängt viel früher an, und in diesem viel früher ist natürlich die Ernährung auch mit dabei und ist ein wichtiger Aspekt im Gesunderhalten. Ja, es ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, wenn du jetzt die Tomaten weglässt, wirst kein Menopausenproblem mehr haben oder so. Ja? Also so einfach geht es nicht.
Schön wäre es, wenn es einfach wäre.
Ja. Aber schon das Bewusstsein, weil diese beiden, was ich vorhin von diesem Yin-Yang-Prinzip gesprochen habe, also eine feurige, starke Seite und eine etwas befeuchtende Seite, die müssen sich immer irgendwie im Ausgleich befinden. Nicht?
Das wenn ist, die Balance kippt, ist schlecht.
Wenn die Balance kippt, gehst du entweder in die zu heiße oder in die zu kalte Richtung. Und dies also produziert dann alle möglichen anderen Probleme. Wenn du zu kalt, also jeder weiß, wenn einem kalt ist, dann ist man, wird man irgendwie auch träge, dann lagert sich Feuchtigkeit mehr ein und so weiter. Ja, die Prozesse im Körper schlafen ein, weil die Dynamik nicht da ist. Ja, also es kann sein, dass dann die Herzfrequenz runtergeht, man wird immer müder, bla bla bla. Ja, also es zieht einen ganzen Rattenschwanz an sich. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, wenn solche Imbalancen sind, ist natürlich immer auch der Darm betroffen.
Immer.
Immer.
Das ist ja,
also die Verdauung und der Darm. Ja.
Das ist ja ein Thema. Also ich habe letztes Jahr, ich werde das heuer wieder machen, einen ganzen wahnsinnig spannenden Tag, ein Symposium, das Forum Ernährung moderiert,
ja,
wo kein einziger Referent, Referentin, und das waren wirklich Universitätsprofessoren aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, am Thema Darmmikrobiom vorbeigekommen ist. Dieses Thema, glaube ich, hat man vor 15 Jahren auch noch nicht so sehr gehört. Ist das jetzt von chinesischer Seite schon länger ein Fokus auch auf den Darm, weil du das jetzt auch ins Spiel gebracht hast?
Ja, absolut. Natürlich hat die chinesische Seite wiederum nicht im Detail gewusst, dass es Mikroben gibt, ja, im Darm. Aber sie haben über die Beobachtung erkannt, dass sehr viel Immunität, Stabilität über den Darm kommt und vor allem deshalb, weil die Chinesen sozusagen ihr gesamtenergetisches Konzept so sehen, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir sozusagen ein Energiepackerl geschenkt von den Eltern. Das würden wir als genetische, ja. Und dann haben wir das Epigenetische, das heißt, wie wir uns verhalten. Mhm. Und da ist sozusagen das Zentrale, wie kriege ich meine Energie? Natürlich die Ernährung, also inklusive Getränke, ja, also das ganze Paket, was wir uns hineinschaufeln. Mhm. Ja. Und das heißt, sie nennen das Vorhimmels-Chi, das ist das Chi, das
vor Himmels-Chi.
Ja, und dann haben wir ein Nachhimmels-Chi. Mhm. Und das haben wir natürlich, das akquirieren wir uns selber. Und wenn ich sozusagen energetisch gut drauf sein will, muss ich schauen, was ich mir dazu führe, weil das von den Eltern kann ich nicht beeinflussen, im Sinne dessen, das habe ich geschenkt gekriegt. Was ich beeinflussen kann, ist wieder Yangsheng, also die Art der Lebensführung. Ja? Mhm. Wenn ich schon sozusagen ein erschöpfterer Mensch bin, ja, und die Chinesen sehen das zum Beispiel am Körperbau. Mhm. Ja, also ob du daherkommst wie ein Baum oder daherkommst wie ein kleines Sträuchlein, ist schon einmal sozusagen ein Unterschied. Ja, ja. Und dann sieht man es auch an der Art und Weise, zum Beispiel, was ja auch sehr typisch ist, wenn die Nierenenergie zurückgeht. Viele Frauen sagen sie, die Haare werden so ganz fluffy und diese Stärke, das ist weg. Ja. Mhm. Also das heißt, wir haben so verschiedene Symptome, ja, Leute, die sehr früh schon Haare verlieren oder überhaupt sehr mit zerschütterem Haar zur Welt kommen. Das ist zum Beispiel etwas, wo die Chinesen sagen, der hat wenig Qi von den Eltern geerbt. Also das Vorhimmels-Qi war schon schwach. Mhm. Vielleicht, weil die Eltern schon zu alt waren, weil ich das fünfte, sechste Kind war. Ja. Also da verbraucht sich sozusagen die Energie, genau. Ja. Und dann muss ich umso mehr darauf schauen, dass ich nicht noch, also dann ist halt Marathonlaufen nicht die richtige Sportart.
Wahrscheinlich nicht. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Um zum Darm nochmal zurückzukommen, weil das ist etwas, was, also ich habe übrigens so einer Freundin gesagt, ich mache hier so ein wirklich super, super Schmalspur-Medizinstudium durch den Podcast. Ich lese und lese, habe natürlich keine Ahnung, bin keine Medizinerin, aber immer wieder ist auch zu lesen, dass ab einem gewissen Alter wir zum Beispiel manche jetzt Zusatzstoffe, wenn wir das Gefühl haben, was weiß ich, wir wollen jetzt irgendwie irgendein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sei es Probiotika, sei es Vitamin D, sei es was auch immer, wir können es gar nicht so verarbeiten, wenn unser Darm gar nicht mehr so gut beisammen ist. Wird dieses Mikrobiom schlechter mit der Zeit?
Also von den Studienlagen her sagt man bis, also weiß man jetzt, dass die, das Mikrobiom sich verändert. Dass also die Vielfältigkeit, wir haben ja bis zu 2000 Darmbakterien unterschiedlich, und dass diese Vielfältigkeit abnimmt. Ja, durch auch den Einfluss des Östrogens.
Was kann ich da machen?
Eigentlich Probiotika nehmen, schauen, dass man sozusagen die Lactobazillen, die man ja auch durch Joghurt und so weiter aufbauen kann. Aber ich würde da schon in die breitere, den breiteren Weg wählen und immer wieder so Probiotika-Aktionen starten, ja.
Ist das, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich was Asiatisches esse, das ist ja gesundes Essen. Und was du jetzt auch so schilderst eben, die haben das schon länger so beobachtet, quasi auch, wie unser Darm beisammen ist, was wir verarbeiten können. Haben die da auch wirklich eine bessere traditionelle Ernährung in diese Richtung?
Also was einmal sicher ist, sie haben im gesamten asiatischen Bereich nicht diesen ganzen Zuckerkonsum. Mhm. Also mittlerweile schon.
Ja, weil sie natürlich, traditionellen Essen jetzt. Ja.
Ich rede jetzt von
McDonald's und Co. gibt es natürlich überall. Ja.
Ja, und auch das Nachahmen der westlichen Lebensart ist natürlich mit Cola und ja, diesen gezuckerten Sachen. Aber vom Prinzip her ist also der Zucker weg. Das heißt, auch der Zucker spielt im ganzen metabolischen, also im Stoffwechselbereich eine Riesenrolle und damit auch im Darm. Dann haben sie natürlich immer wieder auch diese vergorenen Sachen. Denk nur an das Kimchi. Nicht?
Das gilt ja allgemein als sehr gesund, oder?
Ja, aber auch eben, weil in diesen vergorenen Prozessen viele Lactobazillen und sozusagen also darmunterstützende Mikroben drinnen sind.
Ich kenne Leute, die so, wenn der Herbst kommt, besonders viel Kimchi und so Sachen essen, um sich ihr Immunsystem, über das du ja auch ein Buch geschrieben hast, vor gar nicht allzu langer Zeit zu boostern und eben sich so zu stärken.
Genau. Ja. Also das ist sicher ein wichtiger Prozess. Und ich meine, du hast natürlich im Darm sozusagen diese, auch wieder, der Darm ist insofern so spannend, weil du hast wieder das, was sozusagen westlich und östlich den Unterschied macht. Ja? Das, was den Darm eigentlich das Problem bereitet, siehst du ja nicht. Das heißt, du kannst, das ist ja das Problem von Frauen, die dann Darmprobleme haben, dann machen sie eine Kolonoskopie und dort ist alles bestens. Deshalb, weil sich das, was sich abspielt, diese biochemischen Prozesse inzwischen den Schleimhäuten des Darms, also sozusagen dort, wie die Darmschleimhaut aufgebaut ist, abspielt, nicht? Also, und dort in diesem nicht sichtbaren Bereich, dort wirken diese Mikroben zum Beispiel und natürlich die Ernährung.
Inwiefern spielen da die Wechseljahre eine Rolle? Machen die diesen ganzen Prozess auch anders oder wie beeinflusst sich das wechselweise?
Es scheint eben so zu sein, also die Studien, die ich gelesen habe in den letzten einem halben Jahr, dass man jetzt schon weiß, dass durch den Abbau der Hormonsituation auch eine deutliche Veränderung der Mikrobenstruktur im Darm ist. Und damit sozusagen, weil die Mikroben haben ja die Aufgabe, Sachen zu verarbeiten oder auseinander zu dröseln, damit dann der Körper sozusagen das Gute kriegt und das Schlechte wird ausgeschieden oder das Unbrauchbare wird ausgeschieden. Und wenn du von dem zu wenig hast, kriegst du natürlich auch zu wenig auf der einen Seite zurück, ja, und scheidest womöglich Sachen aus, weil da. Und was noch dazu kommt, ist, dass wenn diese Balance in der Darm, also in den Darmbakterien nicht stimmt, dann kommt es wie in allen biologischen Systemen wieder zu Überwucherung. Das ist so, wie wenn du halt keine Balance hast im Wald, ja, dann werden plötzlich die Wildschweine, zu weil viel. Es gibt keinen natürlichen Feind dagegen und so weiter. Also diese Klassiker. Ja. Und da muss man sagen, das hilft, dann hilft nur eine Therapie mit Probiotika und da gibt es ja ganz gute, Gott sei Dank, auf dem Markt.
Aber das heißt, in den Wechseln sollte man einfach ein bisschen mehr drauf achten auch noch, weil es per se einfach also, nicht mehr so funktioniert.
Ja, vor allem ganz banal. Vor allem ja auch deshalb, der Abbauprozess oder der Alterungsprozess ganz generell ist ja auch einer, der das Immunsystem betrifft. Das heißt, wir haben es ja bei der Covid-Pandemie gesehen, nicht diese ewigen Aufrufe, man soll die Alten schützen, weil sie das schwächere Immunsystem haben. Ja. Jetzt wissen wir aber auch, dass der Darm extrem vergesellschaftet ist. Das ist eigentlich die Zentrale des Immunsystems. Mhm. Ja? Das heißt, wenn der Darm schwach ist, wird das Immunsystem auch noch schwach. Ja? Und ich habe dann wieder weniger Abwehrmechanismen. Also ich muss mich um den Darm kümmern. Mhm. Ja? Und das ist kein Luxus.
Ja, man muss sich überhaupt mehr um sich kümmern ab einem gewissen Alter.
Da hast du recht.
Man muss es erst lernen wieder vielleicht.
Ja,
ja, wir sagen jetzt mal gerade Frauen, die auch keine Zeit dafür hatten, sich um sich selbst zu kümmern möglicherweise.
Ja, und man muss aufhören, das zu bewerten, weißt du. Mhm. Nicht, also das ist ja dann immer gleich so, na dies, aber selfish oder sowas. Ja? Mhm. Also sich um sich kümmern und seine Gesundheit kümmern heißt, sozusagen dem Ideal nachzujagen bis zum 100-jährigen Lebensgeburtstag noch ein funktionierendes Hirn und einen aufrechten Gang zu haben und nicht irgendwo als Gemüse im Bett zu liegen. Nicht?
Also, das wäre ein Ziel.
Ja.
Ja, natürlich. Und auch die anderen haben was davon, wenn man selber gut drauf ist. Darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist natürlich. Ja jetzt nicht nur egoistisch, sondern es ist auch für die Umwelt vielleicht auch schön.
Natürlich. Das ist eine Interaktion.
Ja. Ja, genau. Aber so sind wir nicht erzogen. Also ich glaube, das muss man erst langsam auch lernen, weil du natürlich das Älterwerden immer wieder logischerweise jetzt auch ins Spiel gebracht hast. Das ist etwas, was mit den Wechseljahren einhergeht. In unserer Gesellschaft, da komme ich jetzt wieder auf diesen Unterschied auch, so westliche Gesellschaft unter Anführungszeichen und asiatische oder chinesische oder traditionell chinesische, hat man das Gefühl, alt werden ist negativ konnotiert. Und dann sagt man, wäre ich ja Japanerin oder wäre ich ein Japaner, da wird das hochgehalten irgendwie. Ist es wirklich so, dass in asiatischen Gesellschaften dass ältere Personen da einen höheren, besseren sozialen Standard haben als bei uns?
Ja, also in der alten, also im traditionellen Sinne, ja. Ich muss dir sagen, ich kann das jetzt nicht mehr beurteilen, ob in diesem Turbo, den sie jetzt fahren, der Veränderung. Aber ich würde sagen, am Land oder bei den sozusagen Leuten, die jetzt nicht, die vielleicht in diesen Cities, in diesen Glitzer-Cities wie Shanghai oder so primär sind, würde ich schon sagen, ja, dass das Alter ein hohes Ansehen genießt und man sozusagen alten Leuten irgendwie Weisheit einräumt. Aber wobei Weisheit auch so ein relativer Begriff ist, aber jedenfalls Erfahrung. Mhm. Ja? Und Erfahrung ist ja nie schlecht.
Nein, also bei uns, glaube ich, muss man noch ein bisschen dran arbeiten, auch so, wenn Menschen, wurscht, Männer wie Frauen, ab einem gewissen Alter aus dem Arbeitsprozess rausgekippt werden, wenn sie älter werden. Also bei uns ist der Stellenwert des Älterwerdens, vielleicht kommt man drauf, weil wir immer älter werden als Gesellschaft, muss man auch damit anders umgehen irgendwann einmal. Aber an sich so gilt jung als sexy und nicht alt, prinzipiell.
Ja, also ich meine, Alter ist nicht sexy.
Kann
ja,
vielleicht sein. Also was ist sexy? Muss man ja, sexy umdefinieren vielleicht?
Ich sage, sexy ist das Alter dann, wenn man eben noch sozusagen seine geistige Kapazität hat und wenn man noch so dynamisch ist und Lebensfreude hat und auch das leben kann, weil man nicht irgendwo Schmerzen oder sonst was hat. Also das, dann ist es sehr gut. Ja,
auch Erfahrung ist was absolut Positives.
Na, herrlich.
Ja.
Ja. Und ich finde auch, also ich habe meinen Patientinnen immer gesagt, gut, okay, wir haben jetzt klimakterische Probleme, aber stellen Sie sich vor, was alles nicht mehr ist. Du sitzt nicht mehr mit der weißen Hose im Flugzeug und plötzlich geht's plopp, weil du nicht damit gerechnet hast. Ja. Und es rennt los und so weiter und so fort. Ja. Und immer in den unpassenden, wie man auf Murphy's Law, ja, immer in den unpassendsten Momenten. Ja, du kannst auch Sex haben, man muss nicht denken, habe ich die Pille nicht genommen oder sonst was. Also es gibt ja auch Befreiendes in diesem
absolut.
Kontext.
Ganz
das
absolut.
Muss man auch sehen.
Ist ja auch mental ein Prozess, durch den wir gehen, wo man oft auch mehr weiß vielleicht, was man will als vorher und so. Also es ist ja nicht nur körperliche Veränderung.
Naja, absolut. Ja, ja, natürlich. Die Psyche ist ein, wobei man eben auch sehr aufpassen muss, dass man da nicht sozusagen von den Hormonen reingeritten wird, weil auch der Abbau der Hormone wiederum quasi unsere Neurotransmitter, also unsere Botenstoffe im Gehirn beeinflusst, ja, auch unser Glückshormon Serotonin und so weiter. Also diese, ja, das heißt, wir kommen schon in eine Depressionsneigung und das passiert auch den Männern. Ja, das ist nicht nur ein Östrogen, sondern auch ein Testosteronproblem. Also wie auch vieles bei den Männern auch. Also auch sie können schwitzen und so weiter. Also es ist nicht so, dass das dieser Umbauprozess nur uns trifft. Ja.
Meistens uns mehr, weil unser uns Körper vielleicht
mehr,
ein bisschen komplexer
natürlich,
ist.
Natürlich. Und auch mit diesen Blutungen, all diesen Dingen. Ja, na, freilich. Ja. Aber es ist nicht so, dass die Männer es gar nicht erleben. Ich meine, der Vorteil, den die Männer haben, ist halt, dass sie noch immer trotzdem, je nachdem wie die Spermien, aber sie produzieren noch welche, nicht? Wir haben dann irgendwann keine Eizellen.
Die tickende Uhr kennen sie nicht.
Wir haben keine Eizellen mehr, die produzierbar sind, aber sie haben noch immerhin ein Spermiogramm, das vielleicht ein bisschen langsamer und etwas müder ist, aber
ja,
geht
da gibt es dann die Sugar Daddies. Das kann
ich auch. Ja, das sieht man auch immer
wieder. Als jemand, der, um ein bisschen persönlicher werden, gegen Ende schon dieser Aufnahme, der so viel weiß von so unterschiedlichen medizinischen Seiten und so, wie ging es dir mit deinen eigenen Wechseljahren?
Also zuerst mal muss ich sagen, das, was mich am meisten gefreut hat, ich habe nicht mehr gefroren. Ich war immer ein Mensch, dem so kalt war und ich habe mir immer gewünscht, bitte, ich möchte irgendwo im mediterranen Klima sein. Also das habe ich sehr genossen. Die Umbrüche zum Beispiel in Sachen Emotion, dass man schneller irgendwie das Gefühl hat, jetzt reicht's mir. Mhm. Ja. Habe ich eigentlich auch versucht, positiv zu sehen, indem ich gesagt habe, na gut, jetzt kann ich endlich ein bisschen besser Grenzen setzen lernen. Mhm. Ja. Weil unser Beruf ja schon einer ist, wo immer geben und geben.
Viel geben.
Ja, viel geben. Also das habe ich genossen. Und ich habe mir natürlich chinesische Kräuter gemacht. Ich habe mich mit Homöopathie gedopt. Also ich habe schon geschaut, dass ich mich über Wasser halte. Genau.
Bewegung, auch ganz wichtig, sagen wir. Und du machst Tai Chi, ich glaube schon seit sehr langer Zeit.
Ja.
Inwiefern kann das auch jemanden, weil das, glaube ich, kennt jede Frau und das sagt auch jede Expertin, mit der sitzt, es ist eher so eine Phase, wo man eben vielleicht schnell mal ungeduldig ist, schnell mal die Nerven reißen irgendwie. Kann einem das helfen, so ein Sport?
Also Sport, Bewegung einmal, auf jeden Fall. Ja? Also auch moderat, es muss ja der Sport nicht immer gleich sozusagen Mountainbiken sein, sondern es kann auch Yoga sein. Also das ist jetzt gerade sehr viel mehr in als Tai Chi. Vor 15 Jahren war es Tai Chi. Oder als ich begonnen habe vor 40 Jahren, hat man beides eigentlich nicht gekannt. Ich bin mehr sozusagen auf der meditativen Welle, wenn es darum geht, die Emotion. Das Tai Chi ist viel Bewegung, aber es gibt auch sozusagen eine sanfte Bewegung mit viel Atemtechnik. Das ist eben das Qigong. Und das ist etwas, was man auch mehr oder weniger beim Einkaufen im Supermarkt machen kann, dass man so einfach ganz bewusste Atmung macht und sich zum Beispiel vorstellt, dass man im Unterbauch, also das Kraftzentrum, ja, das ist, wir haben so diese Idee, dass dort, wo der Nabel drumherum, also sagen wir mal so eine Zone, 5 Zentimeter Kreis rund um den Nabel und auch nach hinten projiziert in den Rücken, dort ist so quasi, dort steckt diese Nierenenergie oder das Mingmen, das Tor der Vitalität, wie es genannt wird. Und dass man das aktivieren kann, indem man es bewusst ansteuert, gedanklich, indem man zum Beispiel einatmet und sich vorstellt, dieses Yang-Chi des Himmels, also die Atmung, das kommt sozusagen, da kommt das Chi, die Energie des Himmels. Und das leite ich jetzt bewusst dort hinein, so wie wenn ich mich an die Energietankstelle hänge. Mhm. Ja?
Wenn ich zum Beispiel an der Ampel stehe, im Auto sitzend oder in der U-Bahn fahre.
Zum Beispiel. Und wenn ich dann noch Zeit habe, mich zu bewegen, kann ich zum Beispiel auch so eine Art Massage, da lege ich meine Hände also neben auf den Bauch, so neben den Nabel. Und dann mache ich einfach nur so rund um die Hüftbeine, also die
Körpermitte.
Und streiche dann auf meiner Beugeseite, also hinten über die Beugeseite
am
des
Oberschenkel
Beines, hinten. Oberschenkel bis hinunter und wandere dann von der kleinen Zehe hinunter über auf die große und streiche dann sozusagen auf der Innenseite wieder rauf. Das ist eine Massage des Blasenmeridians, wenn ich hinten bin. Und dann gehe ich auf den Nierenmeridian zurück und sozusagen mache das mehrfach und habe dann so wie eine Energieaufladung.
Wow. Mhm. Cool, das werde ich mal ausprobieren.
Bitte.
Ja, ich meine, das mache ich nicht an der Supermarktkasse, da kommt das vielleicht nicht
Nein,
gut.
Nein, das...
Das mache ich vielleicht lieber zu Hause.
Genau.
Wenn nachdem der Podcast irgendwann dann ausgestrahlt ist, wir nehmen das ja auf. Wenn du siehst, dass mehrere an der Kasse, dann weißt du, sie haben Podcast gehört.
Genau.
Ja, das war jetzt ja eigentlich schon ein super Tipp. Trotzdem frage ich dich, weil wir zum Ende kommen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit immer schauen. Gerade jetzt konkret natürlich wieder, weil das ist ja ein Tipp, den kann man ja immer machen, in jeder Lebensphase für die Wechseljahre. Hast du einen konkreten Meno-Tipp für uns?
Also als Meno-Tipp würde ich immer das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, sagen. Also sanfte Bewegung, wann immer es geht. Ja, was sehr gut ist, weil es... Wir haben es quasi, wenn man es jetzt noch einmal rund um den Nabel und die Beckenknochen schaut, ja, dort ist nennen wir ein Wundermeridian, ein Sondermeridian, der das Gürtelgefäß heißt. Also es ist so wie ein Gürtel, der dich ummantelt und der dir sozusagen energetisch Kraft gibt und den entweder auch durch Hula-Hoop-Bewegungen, ja, also sozusagen sanfte Bewegungen. Oder es gibt im Qigong eine Übung, da stellst du dir vor, eben, dass du den Nabel hast, ja, und um den Nabel herum einen Hula-Hoop-Reifen rundum bewegst, aber zart und klein, ja, also nicht in einer großen Bewegung. Und dann merkst du, dass du alle Muskulatur des Beckenbodens aktivierst, ja, also es ist sozusagen, und das entkrampft und entspannt, ja, und dieses entkrampft, entspannte lässt wieder sozusagen das Qi fließen und damit auch vielleicht noch Resthormone produzieren, weil es ist ja auch nicht so, dass das, sondern dass die Menopause so zack aus, ja, sondern es sind ja immer noch Resthormone, die sich...
Manchmal ist gar nicht ganz aus, ist das ja eigentlich nie.
Ja. Ja, ich meine, da gibt es natürlich wieder das schulmedizinische Messkriterium, dass man sagt, na gut, wenn sie jetzt so viel, so wenig Östrogen.
Die magst du nicht so gern, gell, die schulmedizinischen Messkriterien.
Ja, ich denke mir, ja, ist okay, aber natürlich die individuelle, ich habe halt auch Patientinnen gesehen, die haben schon wirklich Menopause-Probleme gehabt und hatten noch schöne Werte. Mhm. Ja? Und dann sagt ihnen der Gynäkolog, na, ich kann ihnen sagen, sie sind noch nicht in der Menopause und die schwitzt und die hat in der Nacht Herz flattern und alles Mögliche. Ja. Denkt sie, das gibt's ja nicht. Also mir ist das wichtiger, was der Mensch selber sozusagen spürt. Und natürlich bestätigt sich's, und wenn sich's nicht bestätigt über einen Befund, heißt das für mich noch nicht, dass es nicht vorhanden ist. Mhm. Ja, das ist eher das.
Ist ja, glaube ich, auch ein guter Tipp, weil unlängst saß hier auch eine Expertin mir gegenüber, die dann auch so gesagt hat, schön ist mündige Patientinnen oder auch Leute, die dann, dass man einfach auch selber darauf vertraut, was einem der Körper sagt und dass nicht immer das, was schwarz auf weiß steht, das unbedingt sein muss, wie man sich fühlt oder was man
ja,
fühlt.
Genau, ja, genau.
Okay. Ja. Das ist ja, sicher ja. auch ein guter, ja. guter Tipp.
Ja.
Ja, ich bedanke mich bei dir. Wir könnten
Danke
noch
auch.
Ewig, ja, ewig, ewig ja. Darüber reden. Da geht es jetzt um die Wechseljahre, aber über diese Welten der unterschiedlichen Medizin. Ich finde das ja immer wahnsinnig interessant, auch wenn sich Welten mischen. Das ist ja so und so immer das Spannendste.
Ich finde auch, ja.
ja.
Danke. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast. Danke euch fürs Zuhören. Wir haben ein paar Dinge angesprochen, da können wir in den Shownotes, da gebe ich ja immer noch ein bisschen weiterführende Themen, dann könnt ihr nachschauen. Wenn ihr Themen habt, die euch besonders interessieren, schreibt sie mir. In den Shownotes ist auch meine E-Mail-Adresse. Und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.